Ich möchte uns alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Morgenstunde, zu diesem ganz besonderen Tag insofern, dass Gott uns ja in seinem Wort geboten hat, dass wir an dem ersten Tag der Woche zusammenkommen sollen und Zeit nehmen sollen, um Gemeinschaft auch miteinander zu pflegen. In diesem Sinne möchte ich uns alle auch im Namen unseres Herrn und Heilandes auch begrüßen. Ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist, wenn ihr eine Zeitung gelesen habt, dass dann über eine Person des öffentlichen Lebens so eine Frage gestellt wird. Eine Person, die bekannt war in der Öffentlichkeit, die dann aber aus dem Dienst auch austritt und dann vergeht eine gewisse Zeit und dann stellt sich der Reporter die Frage, was macht eigentlich die Person so und so? Und dann wird einfach über diese Person berichtet, was sie jetzt macht, im Ruhestand oder wie auch immer. Habt ihr euch zufällig Gedanken gemacht, was macht eigentlich unser Gott, nachdem er mit der Schöpfung zu Ende war? Wir lesen, dass Gott an 6 Tagen das ganze Universum geschaffen hat, Himmel und Erde, alles, was auf der Erde, unter der Erde ist. Er hat den Menschen als die Krönung der Schöpfung geschaffen. Und dann heißt es, an dem 7. Tag, was machte Gott? Er ruhte. So, es sind 7 Tage vergangen und seit diesen 7 Tagen sind ja viele Jahre, Jahrhunderte mittlerweile ja ins Land gegangen. Und die Frage ist, was macht eigentlich Gott? Ich meine, die 6 Tage, die sind ja sehr eindrücklich, oder? Das, was Gott hier geschaffen hat, das ist unglaublich. Das können wir mit unserem menschlichen begrenzten Verstand überhaupt auch nicht fassen. Die ganze Abmessungen, Entfernungen im Universum, in den Galaxien, das hat Gott einfach durch sein Wort geschaffen. Er hat gesprochen und es ist geschehen. So, und an dem 7. Tag hat er geruht. Und jetzt ist die Frage, ruht Gott? Oder was macht er eigentlich die ganze Zeit? Ich möchte heute auf einen kleinen Gedanken eingehen, weil wir, glaube ich, Gott in seiner Größe nicht richtig auch erfassen können. Aber einen Gedanken möchte ich uns doch mitgeben, der uns in dem verlesenen Wort auch enthalten ist, in dem 9. Vers, 1. Korinther 3, Vers 9, da heißt es so, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Was macht Gott? Gott ist fleißig beim Bauen. Und das sollte das Thema für die heutige Morgenstunde sein, der geistliche Bau. Und ich möchte in diesem Zusammenhang eingehen auf die Ansprache vor 2 Wochen und hier in gewisser Weise auch eine zuerst kleine Zusammenfassung geben und dann den Gedanken auch weiter ausbauen. Wir haben ja gehört vor 2 Wochen den Gedanken, dass Jesus Christus, er ist der Grund und der Eckstein auch seiner Gemeinde. Und wir haben diese Verse ja betrachtet aus 1. Petrus 2 und ich möchte uns auch hier noch einige Verse jetzt vorlesen, ab dem 4. Vers. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßens und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Und wir haben ja besonders unseren Fokus auf den Eckstein auch gelegt und betrachtet, was ein Eckstein ist. Heutzutage wird ganz anders gebaut, wie es zu früheren Zeiten auch überhaupt auch technisch möglich war. Heutzutage nehmen wir meistens, wenn wir ein Gebäude auch errichten wollen, wird zuerst die Bodenplatte gemacht als Fundament. Da kommt Eisen, da kommt Beton rein und auf diese Bodenplatte, auf dieses Fundament wird auch das ganze Gebäude errichtet. Früher war es anders gewesen, da hat man soweit die Erde abgetragen, bis man einen festen Grund hatte und hat dann einen Eckstein auch gesucht. Einen großen Stein, der eben zwei Wände auch verbindet. Der Stein, er musste bestimmte Kriterien erfüllen. Das heißt, es musste die Flucht in der Vertikalen gegeben sein, dass die oberen Steine sich an dem Eckstein ausrichten konnten. Der Stein, er musste zwischen den beiden Wänden diesen 90 Grad Winkel bilden, damit auch hier die richtige Ausrichtung gegeben wäre. Und wir können sagen, auch dieser Stein hat in der Horizontalen diese Voraussetzung erfüllen müssen, damit eben die weiteren Steine eben schön gerade aufeinander gelegt werden können. Wir haben betrachtet, dass das Wort Eckstein im Geistlichen zwei Bedeutungen hat. Zum einen, dass es in Bezug genommen werden kann auf Jesus Christus, wie uns das Wort es auch sagt. Das heißt, Jesus Christus, er ist der wahre Eckstein. Er ist sozusagen diese Grundlage. Und altes weitere Bauen, es muss sich an Christus, an diesem Eckstein auch ausrichten. Und dann war der zweite Gedanke des Ecksteins, dass Jesus Christus nicht nur der Anfang ist, sondern Jesus Christus ist auch dieser Schlussstein, der nachher in den Bau eingefügt werden soll. Hier dient uns das Bild eines Gebäudes, wie es auch früher gebaut wurde, dass zum Schluss so ein Gewölbe auch da ist. Und dieser letzte Stein, der hier eingefügt wird, er hatte eine ganz, ganz besondere auch Bedeutung gehabt, denn dieser Stein, er gibt erst dem Haus eine gewisse Stabilität, eine gewisse Festigkeit. Und ohne diesen Stein, können wir sagen, gibt es keinen richtigen Zusammenhalt, ja, im ganzen Gebäude. Und ich möchte eine Schriftstelle noch einmal uns in Erinnerung rufen, Offenbarung 22, Vers 13. Da heißt es so: Ich bin das A, das Alpha und das O, das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Das ist Jesus Christus. Er ist der Anfang, dieser Eckstein, und er ist auch der Letzte, der eben dieser Schlussstein auch darstellt. Nun wollen wir, meine Lieben, heute Morgen etwas tiefer graben, möchte ich mal so bildlich sagen, und uns mit dem Gedanken auch weiter beschäftigen. Heutzutage, wie erwähnt, wenn ein Haus gemacht wird, dann wird die Erde abgetragen, bis man einen festen Grund hat. Und dann fängt man an, eben zu bauen. Meine Lieben, wenn wir jetzt auf das geistliche Bauen zu sprechen kommen, dann sagt uns Gottes Wort etwas ganz, ganz Besonderes. Und zwar, der geistliche Bau steht auf einer viel, viel stabileren Grundlage. Und zwar, dieser Bau steht auf einem Felsen. Diesen Gedanken wollen wir jetzt kurz auch durch das Wort Gottes herausarbeiten. Bereits in dem Alten Testament, in den Psalmen, Psalm 18, Vers 32 heißt es so: Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr, oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Also hier wird direkt Bezug genommen, dass der Fels Gott ist. Es gibt eine andere Schriftstelle aus dem Neuen Testament, die uns aber beschreibt, wie das Volk Israel ausgezogen ist aus Ägypten und wie dort auf eine bestimmte Begebenheit auch Bezug genommen wird. Und zwar aus 1. Korinther 10, Vers 4. Wir kennen diese Begebenheit, dass das Volk Israel auch Durst hatte und wie Mose aus dem Felsen auf Gottes Anweisung ihnen auch zum Trinken gegeben hat. Und jetzt kommt so ein interessanter Verweis. Dann heißt es so, 1. Korinther 10, Vers 4, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. So, jetzt haben wir eine Schriftstelle, die sagt, dass Gott der Fels ist, und jetzt eine Schriftstelle, wo Jesus als Fels bezeichnet wird. 1. Korinther 3, Vers 11, in der Einleitung haben wir gelesen, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also hier ist nicht die Rede nur von einem Eckstein jetzt, sondern von einem Grund. Und interessanterweise nimmt der Herr Jesus auch Bezug in einem Gleichnis, als er von dem Reich Gottes auch spricht. Dann wendet er sich an seine Zuhörer und gibt auch ein Bild uns weiter. Und der Herr Jesus, er hat ja sehr, sehr gerne in Bildern gesprochen. Und er hat dann angeführt aus Matthäus 7, die Verse 24 und 25. Hier geht es auch um das Bauen und das möchte ich uns jetzt vorlesen. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus, und jetzt kommt's, auf den Felsen baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Hier nimmt der Herr Jesus ganz direkt Bezug, ja, auf das Bauen, und er nimmt wieder dieses Wort Felsen hier als Erklärung auch und erklärt uns, wie wichtig es ist, dass wir die richtige Grundlage haben. Und er sagt so, wer diese meine Worte hört und sie tut, also nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes, und er vergleicht diese Menschen, dass es diejenigen sind, die auf den Felsen bauen. Das heißt, aus der Sicht des Herrn Jesus, wer meine Worte hört, der baut auf den Felsen. Der baut sozusagen auf mein Wort. Und wenn dann auch Stürme des Lebens kommen, so heißt es hier, wird das Haus nicht umfallen, denn es war auf den Felsen gegründet. Und so können wir sagen, wer seine Nachfolge auf den Fels Jesus Christus gründet, der wird bestehen bleiben. In den größten Stürmen, ob das persönliche Stürme sind, ob das Stürme gegen die Gemeinde, gegen das Werk Gottes ist, wer sein persönliches geistliches Leben auf Jesus Christus gründet, der wird bestehen auch bleiben. Nun wollen wir weitergehen. Das Wort Gottes spricht nicht nur in diesem Zusammenhang von einem Felsen, sondern auch von gewissen Grundsteinen. Da wollen wir Epheser 2 aufschlagen und Vers 20 lesen. Da heißt es so: Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Erbaut auf den Grund der Apostel und der Propheten. Das heißt, wir können sagen, die Apostel, sie waren jetzt diese Grundsteine. Jesus Christus, der selber Gott ist, er ist der Felsen darunter. Dann diese Grundsteine, die kommen, wo Jesus Christus wiederum dieser erste Stein, der Eckstein ist. Und dann werden jetzt die Apostel und Propheten als Grundsteine uns angegeben. Das ist sozusagen die erste Reihe, so bildlich gesprochen, des Hauses, auf das weitere oder der weitere Bau eben auch aufbaut. Und nun kommt wahrscheinlich bei uns, die wir so zuhören, der Gedanke: Moment mal, wie können wir aber die Stelle in Matthäus 16 verstehen, in Vers 18? Hier sagt der Herr Jesus zu Petrus: Und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ist jetzt Petrus der Fels, auf welchen Jesus Christus seine Gemeinde bauen wird? Ich denke, wenn wir im Gesamtkontext das Ganze verstehen, so können wir es doch so auslegen, und ich muss so sagen, die Schrift, sie widerspricht sich hier nicht. Es ist, denke ich, sehr klar und deutlich zu sagen, ja? Sondern wir müssen es im Gesamtkontext auch verstehen. Wir können so sagen, wenn wir Epheserbrief dazu nehmen und wenn die anderen Apostel diese Grundsteine sind, die eben auf dem Fels Jesus Christus auch aufgebaut werden, so können wir sagen, nimmt der Herr Jesus jetzt einfach eine Anspielung auf den Namen von Petrus, der Kephas hieß, wo die Schrift sagt, Stein oder Fels. Und er bringt jetzt diese wunderbare Verbindung, dass Petrus jetzt sozusagen dieser Grundstein auch ist, auf dem auch alles Weitere von Gott aufgebaut wird. Und darum ist es kein Widerspruch hier. Wir können hier nochmal auch Offenbarung 21, Vers 14 anführen. Offenbarung 21, Vers 14. Hier ist die Rede von dem himmlischen Jerusalem. Und hier wird uns eine Erklärung gegeben. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine, und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und so ergänzt sich das Ganze, dass Jesus Christus, er ist das Fundament, er ist dieser Felsen. Und auf diesen Felsen sind eben diese Grundsteine gelegt. Und wir können so sagen, die Apostel, die ja die Anfänger waren, die auch die Lehre des Herrn Jesus dann auch weitergegeben haben, sie waren sozusagen dieses Verbindungsglied, ja, zwischen den weiteren, bildlich gesprochen, Steinen, die in den geistlichen Bau auch eingefügt werden. So können wir zu der sehr klaren Aussage kommen, dass Jesus Christus, er ist der wahre Fels. Und wie wir in dem Einleitungswort gelesen haben, einen anderen Grund kann niemand legen. Und nun möchte ich mit der Hilfe des Herrn auf einen Gedanken kommen, und zwar, jetzt haben wir betrachtet die absolute Grundlage, den Felsen, wir haben den Eckstein betrachtet, wir haben ganz kurz jetzt die Grundsteine erwähnt, aber jetzt geht es weiter um die weiteren sozusagen Reihen auch des Hauses. Und da möchte ich aus 1. Petrus 2 auch anführen, den 5. Vers, aber um des Zusammenhangs willen möchte ich den 4. Vers noch dazu auch lesen. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Dieses Bild, was uns hier gegeben ist, wird uns auch in dem Epheserbrief, was ich vorhin schon ganz kurz zitiert habe, möchte ich uns nochmal um des Zusammenhangs willen vorlesen, Epheser 2, ab dem 19. Vers auch gegeben. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und hier wird uns jetzt dieses Bild gegeben, eines Hauses, eines Baus. Und hier jetzt ganz speziell dieser Gedanke aus dem 1. Petrusbrief, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Meine Lieben, hier ist eine Aufforderung zum einen. So lasst euch nun aufbauen. Wir können so sagen, alle Voraussetzungen sind erfüllt. Der Grund, der ist gelegt, Jesus Christus hat den Heilsplan hier auf Erden erfüllt. Seine Apostel, seine ersten Jünger, sie haben diese frohe Botschaft weitergetragen. Und seit diesem Zeitpunkt wird sozusagen gebaut an diesem Haus. Und jetzt kommt diese Aufforderung, da Gott ja möchte, dass alle Menschen gerettet werden, kommt jetzt diese Aufforderung an uns, lasst euch erbauen. Wir können so sagen, wenn der Jesus spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist seine Einladung an uns, dass wir durch diesen Ruf auch folgen sollen. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. In der Luther-Übersetzung kommt hier eine etwas andere Seite oder Bedeutung auch zu. Da heißt es so, und auch ihr als lebendige Steine bauet euch zum geistlichen Haus. So, wir können sagen, zum einen, Gott selber, er muss Steine einfügen in das Haus. Das kann kein Mensch übernehmen, kein Mensch. Aber dann wird uns noch eine Seite gezeigt, wo die Steine sich gegenseitig irgendwie bauen sollen. Und da wollen wir jetzt heute Morgen so uns vertiefen und einige Facetten dessen auch noch betrachten. Und ich möchte uns zuerst eine Frage stellen. Welche göttlichen Prinzipien können wir eigentlich aus diesem Bild jetzt hier herausnehmen für uns? Ein Bild eines Hauses, wo Gott jetzt diese lebendigen Steine einfügt und wo ein gewisses Bauen jetzt stattfindet. Was können wir daraus tatsächlich für uns lernen? Zum einen können wir sagen, dass Gott ja selber einfügt die Steine in den geistlichen Bau, und das ist ja auf dem geistlichen Gebiet ja so zu verstehen, dass Gott nie einen Menschen irgendwo ohne seinen Willen versetzen wird, ja, irgendwo einfügen wird, sondern hier ist eben ja der göttliche Wille, dass eben alle Menschen gerettet werden sollen, und auf der anderen Seite fließt hier der menschliche Wille auch hinein, wo der Mensch ganz bewusst die Einladung Gottes annimmt. und sagt Ja zur Nachfolge. Und jetzt, in diesem Moment, gibt ja Gott, wir sagen, ein Mensch hat eine Wiedergeburt erlebt. Ein Mensch hat neues Leben bekommen. Und darum fügt Gott ihn aus der Finsternis, aus dem Reich der Finsternis, ins Reich des Lichtes hinein. Ja? Wird uns ein anderes Bild gegeben. Oder wir können in unserem Kontext bleiben, dass jetzt dieser Stein, der tot war, er wird jetzt in diesen lebendigen Bau auch hineingefügt. Und jetzt können wir bildlich einfach uns das vor Augen stellen, wo eine Reihe um die andere eben gebaut wird. Gott setzt hier einen Stein ein und lasst es euch auf sich persönlich beziehen. Wenn du Heil und Erlösung hast, meine liebe Seele, dann hat Gott dich persönlich aus der Welt herausgenommen und hineinversetzt jetzt in diesen geistlichen Bau. Und dann hat er einen anderen Menschen genommen und neben dich gesetzt und eine andere Person auf die andere Seite gesetzt. Und dann läuft das Bauen so weiter, bis die nächste Reihe dran ist und dann wird jemand über dir eingesetzt. Aber bevor du gekommen bist, da gab es ja noch andere Menschen, die Gott schon davor auch eingesetzt hat, die unter dir in dem Sinne waren. Und jetzt hat dich Gott hier hineingefügt. Und wir sagen im Allgemeinen, und dieses Bild, was uns hier gegeben ist, es ist ja ein Bild auf die Gemeinde. Ich denke, das muss uns auch hier so aus dem Gesamtkontext auch deutlich sein. Der geistliche Bau, der Tempel, dass er hier angewandt werden kann auf die Gemeinde. Und nun, meine Lieben, wenn Gott die einzelnen Steine einfügt, dann ist so die erste für mich grundlegende Wahrheit eigentlich, dass ich als einzelner Stein, ich habe meine, jetzt bildlich gesprochen wieder, meine Nachbarn habe ich sie mir nicht rausgesucht. Derjenige, der zu meiner Rechten ist, der zu meiner Linken ist, der unten mir schon war und den Gott jetzt auch wieder zu meiner, sozusagen über mir eingebaut hat. Das kann ich mir nicht raussuchen. Menschen, die mir vielleicht völlig unbekannt waren, die hat Gott jetzt hineinversetzt in diesen geistlichen Bau. Und für mich bedeutet es, dass ich alle Kinder Gottes, die Leben aus Gott bekommen haben, die muss ich als meine Brüder und Schwestern annehmen. Ich muss sie in dem Sinne akzeptieren, weil es nicht meine Entscheidung ist. Ich kann hier nicht nach meinem Belieben irgendwie entscheiden, sondern Gott hat hier Steine lebendig gemacht. Wir können ein Bild nehmen, um das uns noch einmal deutlicher zu sagen, wenn wir eine Familie betrachten. Wir haben 5 Kinder, die unterschiedlich aussehen, die unterschiedliche Charaktere haben und doch sind es unsere 5 Kinder. Und keins derjenigen kann sich jetzt irgendwie im Nachhinein das Ganze raussuchen und sagen, ja, der eine passt mir nicht oder mit dem verstehe ich mich ganz besonders gut, aber mit dem vielleicht weniger gut. All das kommt überhaupt nicht in Frage. Die Kinder können nicht bestimmen, wer tatsächlich ihre Geschwister sind. Und genauso, meine Lieben, können wir doch das auf das Geistliche übertragen. Wir können als lebendige Steine, wir haben keinen Einfluss, wen Gott sozusagen zu unserer Seite stellt. Und das bedeutet im Klartext, wenn Gott dieses Werk an dem Herzen eines anderen Menschen gewirkt hat, dass er Heil und Erlösung bekommen hat, dann ist es eigentlich unsere Aufgabe, das Ganze so anzunehmen. Dabei können wir doch sagen, Mensch, wir sind doch alle ganz, ganz unterschiedlich vom Charakter. Der eine hat vielleicht ein stilles Wesen, der andere ist sehr aufgeschlossen, extrovertiert. Er sprudelt sozusagen aus sich heraus einen ganz, ganz anderen Charakter. Wir können ganz, ganz unterschiedliche Hobbys haben, Interessen, was das natürliche Leben anbelangt. Aber das alles spielt keine Rolle, weil Gott eben neues Leben sowohl in dem einen als auch in dem anderen gewirkt hat. Gott hat uns hineingefügt in diese Gemeinschaft, in den geistlichen Bau. Und das sind jetzt meine Brüder und meine Schwestern. Der zweite Gedanke ist noch der, wenn wir dieses Bild eines Hauses betrachten, zumindest so ging es mir irgendwie sehr lange, dass man das Bild kennt. Ja, es ist ein Bild auf die Gemeinde, so, da ist die Grundlage, das sind die einzelnen Steine, so, das Haus wird gebaut. Wo ich aber irgendwie nie so weiter gedacht habe, zumindest habe ich hier menschlich, in den menschlichen Dimensionen gedacht. Ja, der Stein, er wird eingefügt, wie es so beim Bau ist, da wird der Speis genommen, der Zement, zack, drauf, eingefügt, dann der nächste Stein, sie sind fest verbunden, fertig. Ne? Und das Bauen geht irgendwie weiter. Gottes Wort sagt uns hier in dem 1. Petrus 2, Vers 5, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine bauen. Was meint es hier, lebendige Steine? Es sind keine toten Steine, die man einfach einzementiert hat, so eine Momentaufnahme. Ja, so, da hat jemand neues Leben bekommen, jetzt ist er hier eingefügt und fertig. So, und er ist fest, ne? Der kann sich nicht bewegen, der ist hier fest drin. Hier ist ja viel mehr, das Leben geht doch weiter. Das Einfügen, das ist tatsächlich eine Momentaufnahme, wo Jesus Christus einfügt. Aber das Leben geht weiter und es sind lebendige Steine, wie sich eben halt das Leben auch zeigt. Und das bringt uns doch zu dem Gedanken, dass diese Steine, die Gott Leben gegeben hat, dass sie nicht vollkommen sind, sondern dass jeder Stein seine Ecken und seine Kanten hat. Es sind lebendige Steine. Und jetzt können wir uns, glaube ich, schon gedanklich vorstellen, wenn sich ein Stein neben dem anderen befindet und der Leben hat, der ist nicht tot, der ist eben lebendig und die sich eben bewegen und der eine hat Ecken und der andere hat Kanten, zu was wird es dann kommen? Es wird zu gewissen Reibereien kommen. Ich glaube, dass wir vielfach eine Vorstellung haben von einer, ich möchte so allgemein sagen, von einer Versammlung, von einer Ortsgemeinde, das in eine Richtung geht eines absoluten Ideals. Wenn ich da irgendwo hingehe, das heißt, ich war früher in der Welt, jetzt bekehre ich mich und jetzt muss ja hier, das sind ja alles Heilige hier, es ist ja das absolute Ideal. Und die Frage ist, ist diese Vorstellung tatsächlich richtig? Ich möchte uns einfach jetzt zwei Verse vorlesen. Epheser 4, da heißt es ab dem 1. Vers. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander, und jetzt kommt's, in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wir sollen in Demut, in Langmut, mit Sanftmut, in Liebe den anderen ertragen. Ich glaube, dieses eine Wort, das spricht schon Bände, wenn man einen anderen ertragen muss. Ja? Und dann heißt es noch, und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren. Gott, der sozusagen die Steine hineingefügt hat, er hat die doch irgendwie verbunden, meine Lieben. Durch was hat Gott die einzelnen Steine verbunden? Was meint ihr? Was ist der Speis zwischen den einzelnen Steinen? Das ist die Liebe, tatsächlich. Das ist die Liebe auch untereinander. Und jetzt sagt aber Gott, seid eifrig bemüht, diese Einheit der Liebe zu bewahren, indem wir Friedensstifter sind. Weil er sagt hier, durch das Band des Friedens sollen wir diese Einheit bewahren. Aber es wird genügend sozusagen Situationen geben, wo diese Einheit auf die Probe gestellt wird. Eine andere Schriftstelle, Kolosser 3, ab dem 13. Vers. Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. In diesem Zusammenhang wird auch dieser Vers sehr oft bei der Trauung eines Ehepaares vorgelesen. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Meine Lieben, ist das Realität oder ist das nur, ich weiß nicht, für ganz besondere Menschen, die überhaupt nicht miteinander auskommen, geschrieben? Ich glaube, das ist einfach das menschliche Leben. Und darum ist Gottes Wort so praktisch. Es ist ja wirklich für das praktische Leben geschrieben, wenn es hier so heißt, ertragt einander wieder. Und dann der Gedanke, vergebt einander. Warum muss ich dem anderen vergeben? Ja, weil ich davor ja verletzt wurde. Und wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Man kommt in eine Situation, wo der eine den anderen irgendwie nicht gut behandelt und der eine hat wirklich Grund zum Klagen. Und dann wird uns immer wieder, und das ist nämlich das Schöne, meine Lieben, uns wird immer ein Beispiel gegeben, an dem wir uns ausrichten sollen. Und hier im Kolosserbrief heißt es, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also in diesem Bau, in dem wir uns persönlich befinden, haben wir es mit lebendigen Steinen zu tun, die eben ihre Ecken, ihre Kanten haben. Wir haben einige, wirklich einige, ja, Situationen hier erwähnt und uns wird ganz klar gesagt, wir sollen irgendwie weiterleben. Das Leben geht weiter, wir müssen einander irgendwie annehmen, aber was soll eigentlich die Ausrichtung sein? Es ist immer dieser Eckstein unten, Jesus Christus. Der Eckstein, an ihm sozusagen soll unser persönlicher Bau auch ausgerichtet werden. Wir haben sehr oft diesen Vergleich, dass die Gemeinde mit einer Familie verglichen wird. Und man erwähnt eigentlich diese Seite, die für mich so wohltuend ist, dass man sagt, Mensch, es ist so schön in der Gemeinde, wie es in einer Familie ist. Man versteht sich, man hält zusammen, man unterstützt einander, man ist eben beisammen, man hat Zeit der Gemeinschaft und es wird von dieser positiven Seite auch dargebracht. Und das ist wirklich etwas Wunderbares. Aber nun möchte ich uns eine Frage stellen, in diesem Zusammenhang, wo Menschen ihre Ecken, ihre Kanten haben. Mit welchen Menschen geraten, in Allgemeinheit spreche ich jetzt, mit welchen Menschen geraten Menschen aneinander? Am ehesten. Also ich habe noch keinen Streit gehabt mit unserem Oberbürgermeister. Noch nie einen Streit gehabt. Aber je näher, meine Lieben, die Personen sind, die um uns sind. Es können unsere Freunde sein, dann vielleicht noch etwas näher, wo wir mehr Zeit verbringen, unsere Arbeitskollegen, die Mitschüler, die Kommilitonen beim Studium. Und dann geht es immer, immer näher in die Familie hinein. Und nicht umsonst heißt es, dass die Weihnachtszeit, da wo Menschen sich tatsächlich, wenn sie auch ja, manchmal zerstreut sind, aber über die Weihnachtszeit zusammenkommen als Familie, um das Fest der Freude zu feiern, da gibt es den meisten Streit. Und darum ist, meine Lieben, die Frage, wenn wir das Bild der Familie auf die Gemeinde übertragen. So gibt es nicht nur diese Seite, die wirklich in den schönsten Farben gemalt wird, sondern es gibt auch die andere Seite, die, glaube ich, auch völlig reell ist. Die große Frage ist, meine Lieben, lässt uns eigentlich Gottes Wort, so ich sage mal, wirklich in diesem Dilemma stecken? Oder hat Gott für uns etwas bereit, einen gewissen Weg, eine gewisse Anweisung? Und ich möchte es vielleicht so zusammenfassen. Was kennzeichnet eigentlich die Verbundenheit zwischen den einzelnen Kindern Gottes? Es sind nicht die gemeinsamen Hobbys. Es sind nicht die gemeinsamen Interessen, dass wir uns interessieren, ich weiß nicht, für irgendetwas, dass wir vielleicht den gleichen Beruf haben, wo wir uns austauschen können. Die Verbundenheit zwischen den Kindern Gottes, er wird nicht zum Ausdruck gebracht, meine Lieben, dass wir blutsverwandt sind. Es ist schön, wenn wir blutsverwandt sind und im Geiste verwandt sind. Aber die Blutsverwandtschaft ist kein sozusagen Kennzeichen der Verbundenheit auf geistlichem Gebiet, sondern da, wo Jesus Christus uns hineingefügt hat. Und das bedeutet ja, weil wir persönlich geglaubt haben, dass Jesus Christus sein Blut für mich persönlich vergossen hat. Das Blut Jesu Christi, sozusagen, ja, das war diese Eingangstür. Gott hat uns neues Leben gegeben und jetzt durch das Band der Liebe sind wir eben, bildlich gesprochen, mit diesem Speis miteinander auch verbunden. Und die große Frage ist, und das ist so jetzt der erste Hinweis, der uns hilft, einander, ich möchte so sagen, allgemein anzunehmen. Meine Lieben, wir haben ein besonderes Ziel vor Augen. Und zwar das Ziel definiert Gott so, dass in allem, was wir tun, ob wir essen oder trinken, es soll alles zur Ehre Gottes gehen. Das ist, meine Lieben, das oberste Ziel, was Gott uns überhaupt gegeben hat. In Römer 15, Vers 7 heißt es so, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat und jetzt kommt zur Ehre Gottes. Das ist das oberste Ziel, das ein jeder Einzelne verfolgt. Alles, was ich tue, was ich sage, wie ich mich verhalte, es soll alles zur Ehre Gottes auch geschehen. Und nun, meine Lieben, wie soll eigentlich das Ganze geschehen? Zur Ehre Gottes. Wir leben ja hier auf Erden und nochmal in diesem Bild, wir sind jetzt in diesem geistlichen Bau integriert. Gott möchte einerseits, dass in allem ihm die Ehre zukommt. Aber wir haben doch unsere Ecken, unsere Kanten. Und jetzt können wir eigentlich zwei Aufgaben nochmal, zwei Unteraufgaben eigentlich sagen. Gott liegt es so am Herzen, dass wir nicht nur eingefügt sind, sondern dass wir bewahrt bleiben, bis entweder er kommt zu seinem zweiten Kommen hier auf Erden oder wenn wir abscheiden hier auf Erden. Dass wir bewahrt werden in diesem Stand. Und das bedeutet für uns persönlich, dass wir uns rein und unbefleckt einerseits von der Welt erhalten. Das ist die eine Aufgabe, wo wir persönlich Sorge tragen müssen. Und auf der anderen Seite weil wir eben Ecken und Kanten haben, spricht auch das Wort an einigen Stellen, wo es sagt, leget aber ab. Und dann kommen so einige Punkte. Das ist die Arbeit, wo jeder in dem Sinne an sich persönlich, ja, mit Gottes Hilfe arbeitet. Er hat persönlich ein gewisses Ziel, Gottes Ehre soll erreicht werden. Ich persönlich soll bewahrt werden, ich soll zubereitet werden. Wir können hier auch das Bild, dass wir persönlich dem Ebenbilde Christi ähnlicher werden sollen. Und da arbeitet Gott an uns. Er gibt uns Anweisungen in seinem Wort. Wir sollen etwas machen, uns verändern. Es ist etwas Aktives hier. Aber dann kommt noch dieser zweite Gedanke, der Auftrag Jesu an uns, dass nicht nur wir persönlich selig werden, sondern dass wir möglichst viele Seelen noch mit uns in den Himmel bringen. Das ist der Missionsbefehl. Das heißt, wir tun uns nicht nur um uns selber nur Gedanken machen. Ich möchte mal so sagen, dass wir uns optimieren, ja, dass Gott an uns arbeitet, was kann ich ablegen. Das heißt, unsere persönliche Beziehung zu Christus, sondern es ist ein übergreifender Auftrag für alle anderen, die in meiner Nachbarschaft sind, in dem Sinne für alle anderen Kinder Gottes, dass wir ein gleiches Ziel auch verfolgen. Und nun möchte ich zuerst diesen ersten Unterpunkt aufnehmen, wo Gott an uns arbeitet und diese Ecken und Kanten abschleift. Einerseits ist es etwas ganz Persönliches, ja, zwischen mir und Gott, wo Gott durch sein Wort an mir arbeitet. Aber Gott hat eine besondere, einen besonderen Gedanken, eine besondere Idee dahinter gehabt, dass er vielfach andere Menschen benutzt, um unsere Kanten eben abzuschleifen. Und wir merken schon, es geht nicht nur um meine persönliche Beziehung zu Gott, sondern auf einmal stehe ich sozusagen mit anderen Menschen in Verbindung und hier fängt Gott an, uns, möchte ich so bildlich wieder sagen, zu schleifen. Wenn Gott uns Geduld will beibringen, wie macht er das? Ja, dann kommen wir mit Menschen, wir kommen in gewisse Situationen hinein, ja, wo andere Menschen uns anfangen, Geduld zu lehren. Und diese Menschen in dieser Lage tatsächlich anzunehmen, wenn ich persönlich ein pünktlicher Mensch bin und mir ganz fest vorgenommen habe, zu einer bestimmten Uhrzeit da oder dort zu sein, und wenn aber meine Hausgenossen, will ich mal wieder so in diesem Kontext bleiben, das irgendwie gar nicht so wichtig erachten oder sich verzetteln auf andere Gedanken und man merkt, die Zeit geht ja immer näher, da wird man nicht so gleichgültig der Sache gegenüber. Aber in dem Moment arbeitet Gott an uns. Ich meine, das Schöne ist ja, so im Allgemeinen das auch nochmal zu verstehen, dass ein jeder für seine persönlichen Taten ja sich vor Gott verantworten muss. Das ist die eine Seite. Aber gleichzeitig, wo zum Beispiel jemand auch falsch handelt, aus der eigenen Familie, und ich weiß nicht, zum Beispiel den anderen bewusst oder unbewusst, vielleicht mit etwas verärgert oder provoziert oder wie auch immer. Für diese Sachen muss dieser Mensch persönlich vor Gott Verantwortung tragen. Aber gleichzeitig bin ich, der ich daneben stehe, ich werde sozusagen von Gott bearbeitet, dass er mich vielleicht die Liebe lehren möchte zu dem anderen, die Geduld, vielleicht einfach den Mund zu halten und nicht sofort einander zu ermahnen, über den Mund zu fahren, sondern eher ins Gebet zu gehen und wo man sieht, die Not bei dem anderen, es tatsächlich vor Gott zu bringen. Ist es, meine Lieben, nicht so, dass wir den Balken, was ja Jesus sagt, ja, in diesem schönen Vergleich, bei dem anderen doch immer schneller sehen und viel, viel besser sehen als der andere selber? Das ist einfach so. Und darum in diesem sozusagen Zusammenleben miteinander, das gebraucht Gott, um an uns persönlich zu arbeiten. Und jetzt wird es ganz, ganz praktisch. Wenn wir uns dessen bewusst sind, in der Familie sagen wir, ja gut, das ist halt meine Familie, ja, da müssen wir irgendwie halt durch. Aber was ist, wenn wir diese Gedanken auf die Gemeinde übertragen? Dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Und ich möchte es einerseits als Gefahr bezeichnen, aber eigentlich ist es ein unbiblisches Verhalten von Menschen, wo sie einerseits eine Erwartungshaltung an den anderen Menschen haben, weil sie ja ganz genau seine Schwächen sehen, dass sie sagen, er muss sich irgendwie verändern. Der andere muss sich verändern. Aber meine Lieben, das ist einfach unbiblisch. Auch wenn es im Kontext richtig ist, dass wir wirklich die Schwächen der Schwester, des Bruders sehen, das ist so. Aber die Erwartungshaltung ist falsch. Ich muss ins Gebet gehen und ich muss für meine Schwester, für meinen Bruder beten. Und manche lassen sich hier irgendwie, ja, wenn der andere so ist, dann werde ich gar nicht vielleicht mitarbeiten oder irgendwie so, ja. Meine Lieben, so ein Verhalten, das ist einfach unbiblisch, völlig unbiblisch. Ein anderer Gedanke ist, weil man eben die Ecken und Kanten eben der Mitgeschwister auch kennt, dann reduziert sich das Gottdienen auf das Besuchen der Gottesdienste. Man sagt, ja, Gemeinschaft ist für uns geboten, man kommt am Sonntag noch zusammen, vielleicht noch am Mittwoch. Aber ansonsten sagt man ja, ich muss ja gucken, dass ich ja selber, ich diene ja Gott und ansonsten, ich komme da hin, setze mich hin, so ist der Gottesdienst fertig, vielleicht schüttle ich noch jemand die Hand, begrüße jemand, aber ansonsten ins Auto rein und fertig so. Man hat keine Gemeinschaft miteinander. Und ich glaube, wir müssen das hier sehr klar und deutlich sagen. Wenn wir zusammengefügt sind in einen Bau, dann bedeutet es, dass wir doch dieses eine Ziel haben, Seelen zu Jesus zu führen. Das bedeutet, wir müssen aktiv miteinander zusammenarbeiten, weil wir ein Ziel haben. Und es ist völlig unbiblisch, wenn wir sagen, ja, es reicht doch völlig aus, wenn ich zum Gottesdienst komme. Das ist nur der Beginn. Aber ansonsten möchte Gott uns viel, viel weiterführen. Viel weiter, dass wir uns wirklich mit dem anderen sozusagen zusammen einspannen lassen. Wir sind ja verbunden durch die Liebe Christi und jetzt gehen wir diesen Weg zusammen. Und wir, was machen wir jetzt mit dem anderen, der seine Ecken und Kanten hat? Aber ich persönlich bin ja perfekt, oder? Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, dass er mit sich selber gestritten hätte, oder? Da kommt ja so leicht der Gedanke, wenn alle wären wie ich, dann wäre doch alles ganz, ganz leicht, ne? Aber dem ist es nicht so, meine Lieben. Dem ist es nicht so. Auch ich persönlich habe meine Ecken und Kanten. Und das muss mir auch bewusst sein, dass ich möglicherweise, und nicht nur möglicherweise, sondern mit Sicherheit, meinem sozusagen Glaubensbruder, meiner Glaubensschwester gewisse Schwierigkeiten bereite. Vielleicht durch meinen Charakter, durch mein gewisses Benehmen, durch meine Art, wie auch immer. Der andere, er darf mich tragen. Und darum möchte ich uns aus Römer 15 die ersten drei Verse vorlesen. Römer 15, die ersten drei. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten Gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst Gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ein ganz besonderer Abschnitt auch. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht. Die Pflicht. Und wenn du dich persönlich, was ja öfter so ist, dass man ja die Fehler beim anderen sieht und sich selber weniger sieht, dann denkt man, ich bin ja der Stärkere, bin der Bessere oder wie auch immer. Aber genau für dich ist dann dieses Wort, dass du die Schwachheiten, die Gebrechen des anderen sollst du tragen. Und es ist nicht eine Möglichkeit, du könntest es vielleicht, sondern es ist eine Pflicht zu tragen. Und er sagt so, und nicht Gefallen an uns selbst haben. Es ist tatsächlich so, weil wir uns selber nicht so reflektieren können, meinen wir, dass wir eigentlich besser sind. Und hier sagt uns Gott das Wort klar und deutlich, lass dich dadurch nicht blenden in dem Sinne, sondern es ist deine Pflicht, den anderen zu tragen. Und ich glaube, wenn wir in diesem Prozess mit dem anderen sich befinden, zusammenarbeiten, dass Gott uns diese Demut schenkt, wirklich ein Herz, das dem anderen, wie es hier in dem zweiten Vers auch heißt, denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. Es wird mir auf dem Herzen liegen, dass ich dem anderen gefallen möchte. Auch wenn ich weiß, er hat irgendwie seine Ecken und irgendwie tut es mir auch weh, aber trotzdem ist es mein Anliegen, dem anderen trotzdem zu gefallen. Und auch noch, es soll doch erbaut werden. Es soll doch etwas zusammengebaut werden. Es soll vorwärts gehen. Und dann wird uns nochmal dieser dritte Vers, und das ist so wunderbar, Jesus Christus als Vorbild gegeben. Da heißt es so, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Was bedeutet dieser Vers? Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Hier nimmt Jesus Christus Bezug, und zwar ist er als Mensch und Gott der Vater, sie sind einig geworden. Sie haben zusammengearbeitet an diesem großen Auftrag, das Heil den Menschen zu bringen. Sie haben zusammengearbeitet. Und jetzt haben Menschen sich ja dagegen aufgelehnt und haben sozusagen Gott geschmäht. In einer anderen Übersetzung heißt es so, und sie richteten ihre Beschimpfungen gegen Gott. Schmähungen oder Beschimpfungen. Man hat sich gegen Gott aufgelehnt. Aber weil Jesus als Mensch Teil dieses Auftrages war und hier mit Gott zusammengearbeitet hat, dann haben diese Beschimpfungen ihn persönlich getroffen. Und das ist, meine Lieben, genau der Punkt, wo wir in einer Sache einig sind, was Gottes Wort uns sagt. Die Errettung der Seelen, der Aufbau einer Gemeinde, will ich so allgemein sagen. So werden auch uns gewisse Beschimpfungen, gewisse Schmähungen treffen, weil wir eben ein Teil dieses Teams sind, will ich so sagen. Weil wir zusammenarbeiten. Und das muss uns einfach bewusst sein, wir haben ein gemeinsames Ziel. Das heißt, wir sind keine Einzelgänger, die wir Gott dienen, sondern wir sind ein geistlicher Bau, eine Gemeinde, können wir so sagen. Und darum verfolgen wir dieses eine Ziel. Und wenn, wie gesagt, auch Schwierigkeiten kommen, dann stehen wir eben auch hier zusammen. Und dann dieser vielleicht vierte Punkt noch einmal. Das ist das höchste Gebot, was Gott uns ergibt in Johannes 15, Vers 12. Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Das heißt, wir können es nicht, meine Lieben, auf diese Art und Weise machen, dass wir uns erfreuen der Gotteskindschaft, dass wir uns freuen, dass wir eingefügt sind in den geistlichen Bau, Aber dann, wenn wir merken, dass der eine der andere unter meinen Mitgeschwistern seine Ecken und Kanten hat, dass wir dann uns in gewisser Weise zurückziehen und sagen, ja, zu den Gottesdiensten komme ich, wie auch immer, aber ansonsten soll doch jeder leben, wie er leben möchte, so ich möchte irgendwie selig werden und fertig. Nein, wir sind zusammengefügt zu einem Baum. Und das ist die Liebe zu dem anderen, die sozusagen dieser Speis, was wir gesagt haben, ja, was die einzelnen Steine verbindet. Das ist die Liebe, und zwar nicht die menschliche Liebe hier wiederum, sondern die Agape-Liebe. Die Liebe, die bereit ist, für den anderen sich aufzuopfern. Das ist hier gemeint. Und das bedeutet, es gibt keinen anderen Weg, als dass die einzelnen Steine sozusagen miteinander eine gewisse Bau darstellen nach außen. Aber das bedeutet im Praktischen, dass die einzelnen Kinder Gottes zusammenarbeiten, dass sie sich sozusagen, jetzt wieder bildlich gesprochen, sich einspannen lassen in den Evangeliumswagen. Und jeder nach den Gaben, den Gott uns gegeben hat, dazu beitragen, dass einerseits wir persönlich mit Gott im Reinen sind, dass Gott uns bauen kann, aber dass wir sozusagen auch dazu beitragen, dass noch Seelen hinzugefügt werden zu diesem Bau. Gott möge uns reichlich segnen im Umsetzen. Amen.